Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich erinnere mich gleich mal hier im Rahmen unserer Sendung. Geht es ja um Großeltern. Meine Oma hat mir Häkeln und Stricken beigebracht. Bei ihr, erinnere ich mich, hat mir die Linsensuppe auch immer besonders gut geschmeckt. Und zwar irre gemütlich, ganz ohne Fernsehen. Manchmal war sie aber auch ziemlich streng, ehrlich gesagt. Das war in den 60er, 70er Jahren. Und wenn ich jetzt auf heute gucke, meine Kinder spielen mit ihrer Oma selbst als Jugendliche immer noch Memory, wenn die Oma das möchte. Und dann legen sie auch das Smartphone zur Seite. Großeltern, Familienbande. Das ist heute unser Thema. Und dazu begrüße ich alle ganz herzlich. Als Enkel wird man geboren, als Eltern und Großeltern nicht. Das muss man lernen. Und manchmal ist das auch gar nicht so leicht. Und vielleicht haben Sie ja Ihre Erfahrungen, Ihre unerfüllten Wunschträume oder Tipps auf Lager. Bitte hier unter der 0800 225 42254 uns allen mitteilen. Oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de, da können Sie uns eine E-Mail schreiben. 2 Stunden für Großeltern, Eltern und Enkel und alle, die sich Gedanken darüber machen. Viel Erfahrung. Als Großvater hat Dietrich von Horn, der ehemalige Lehrer, hat 4 Enkeltöchter im Alter von 2 bis 9 Jahren. Wenn es noch aktuell ist, hoffe ich jedenfalls. Ich grüße Sie,
Herr von Horn. Aktuell. Und ich vermute mal, dass es dabei bleibt.
Na, älter werden aber die auf jeden Fall. Und Miriam Walter begrüße ich. Sie hat 6 Großeltern für 2 jugendliche Kinder. Und sie ist Diplom-Politologin und bekam beruflich zum Großelternthema sehr viel mit beim Arbeitskreis Neue Erziehung als Redakteurin für das Internetportal Aktiv für Kinder. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, guten Morgen. Freue ich mich auch. Guten Morgen.
Herr von Horn, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie waren als Lehrer und als Vater erzieherisch tätig. Wie unterscheidet sich da so Ihre Rolle als Großvater jetzt?
Die Zeit jetzt in meiner Rentenzeit gibt mir natürlich die Möglichkeit, viel genauer hinzusehen. Ich habe Zeit. Ich bin nicht durch einen Beruf verhindert, sozusagen erzieherisch tätig zu werden. Und die Geduld, die man braucht, um Kinder in irgendeiner Weise zu animieren, die ist jetzt natürlich da. Und es macht mir eine unglaubliche Freude, mich mit den Enkelkindern zu beschäftigen, weil ich sie, wenn ich das so sehe, wie sie in ihr Leben hineinstolpern, dabei zu helfen, das ist schon ein ganz tolles Ereignis für mich.
Laut Alterssurvey kümmern sich immer mehr Großeltern mindestens einmal pro Woche, das hat mich total erstaunt, um die Enkel. 2008 waren das rund 24% der 40- bis 85-Jährigen und der Anteil ist gestiegen. 2014 war jetzt die letzte Zahl, die ich dazu habe. 2014 waren es 30% der Großeltern, die also einmal pro Woche und fast 60% betreuen die Kleinen, also die Enkel von Zeit zu Zeit. Wie oft sind Sie mit Ihren Enkeln zusammen? Also, gibt es da feste Termine?
Wir sind 3-mal die Woche zusammen.
3-mal die Woche?
Ja, wir werden auch eingefordert und das von den Eltern. Und das ist ein sehr schönes Gefühl zu wissen, man wird gebraucht.
Ja. Das heißt, Sie haben feste Termine, wenn ich das richtig...
Ja, so das kann durchaus sein, dass mal angerufen wird, Oma, Opa oder Mama, Papa, kommt mal rüber, wir brauchen euch. Und dann sind wir natürlich sofort dabei.
Also es ist nicht so, jeden Mittwoch holen wir die vom Kindergarten ab.
Das ist eigentlich so eine Linie, so ein Plan. Das hat sich so eingeschliffen. Also mittwochs... Ja, Kinder, also Kind von der Schule holen, das Kind vom Kindergarten holen, meine Frau kocht und dann geht es über zum Beschäftigen, zum Bespaßen, sage ich mal, bis abends bis 6 Uhr. Ich muss dazu sagen, meine Tochter hat ein Werbebüro im Haus. Das ist natürlich einerseits sehr angenehm für sie, aber wenn die Enkelkinder oder die Kinder im Haus sind, sind die auch ständig dabei, die Eltern zu nerven in der Weise, dass sie sie ablenken.
Homeoffice, das ist für alle ganz toll, die es nie gemacht haben. Und wenn man Homeoffice macht mit kleinen Kindern, kann das auch weniger toll sein. Genau, da ist es ganz schön, wenn dann jemand da ist, der sie vielleicht dann doch beschäftigt. Ja. Sie haben eben was ganz Nettes gesagt. Meine Tochter ruft an und sagt, Oma, Opa oder Mama, Papa, was sagen die denn eigentlich? Weil das ist, finde ich, nämlich ganz witzig, was man dann plötzlich zu den Eltern sagt.
Mama, Papa.
Dieser Mama, Papa. Manchmal wechselt man das nämlich.
Ja, ja, Maria, das kann durchaus sein, da bin ich gar nicht so sicher.
Ja, man, ja, oder? Genau. Ja. Vielleicht wechselt das ja auch. Frau Walter, Miriam Walter. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre eigenen Großeltern?
Bei mir gab es nur eine Oma. Mhm. Die anderen waren in der Tat nicht da oder gestorben oder abwesend auf jeden Fall. Und bei meiner Oma war ich sehr, sehr gerne. Und habe gerade heute Morgen, als ich hier ins Studio gelaufen bin, an sie gedacht, weil ich immer bei ihr, wenn ich bei ihr geschlafen habe, ab und an habe ich das getan, haben wir morgens das klingende Sonntagsrätsel mit Hans Rosenthal damals noch gehört. Und das ist ja hier doch mit dem RIAS-Gebäude, was ja jetzt...
Ja, sehr schön, war, sonntags immer,
genau. Verbunden, genau. Und ich habe, was habe ich noch für Erinnerungen? Ich durfte da ferngucken, und zwar lange. Wir haben immer zusammen Hitparade geguckt. Das fand ich auch super, durfte ich zu Hause nämlich nicht. Ja, und wahrscheinlich auch das, was angesprochen wurde. Sie hatte einfach Zeit und sie hat sich eingelassen, sie hatte Lust. Und auf eine Art hat sie damals auch noch, sie hat noch im Vergleich, denke ich, zu Großeltern heute in der Tat, sie hat sehr altmodisch gelebt und sehr altmodisch gewirtschaftet und hat auch so noch so eine alte Schleudermaschine, auf die man sich setzen musste, damit die nicht durch die Wohnung abhaut. Das war aber auch cool. Das war wie so eine Zeitreise. Das war wie so ein, so ein Reinschnuppern in so ein Alt-Berliner Großwerden. Also das... Ja, ich habe sehr genossen bei ihr.
Und mit dieser Erinnerung im Kopf, konnten Sie sich Ihre eigenen Eltern als Großeltern vorstellen?
Nee, doch, aber in einer ganz anderen Rolle. Meine Eltern waren beide noch berufstätig und extremst aktiv. Also meine Mutter ist so ein Hansdampf in allen Gassen und hatte 3 Millionen Termine. Und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass sie da noch Platz schaffen kann. Hat sie aber lustigerweise. Die hat ihre Prioritäten dann ganz schnell auch so gesetzt, dass für sie klar war, wenn wir rufen. Und wir haben auch eher so auf Zuruf, also auch nicht fest geplant, sondern auch eher mit, jemand ist krank geworden, bitte schnell. Also nicht nur sie, auch die anderen, standen immer zur Stelle. Also da hatten wir Glück.
Hatten Sie denn das als Erwartung an die Großeltern?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich habe, denke ich, definitiv gar nicht drüber nachgedacht im Vorfeld. Wirklich nicht. Wir haben, würde ich sagen, mein Mann und ich, gerade noch bis an die Entbindung des ersten Kindes ran uns ungefähr vorgestellt, was so passieren könnte. Und vielleicht auch noch in der Vorbereitung, klar, natürlich so die ersten Wochen mit Kind im Blick gehabt. Aber die ganze Dimension, dass da noch andere Menschen mit dranhängen, die Erwartungen haben, Wünsche, Hoffnung. Wir auch vielleicht Erwartungen, Wünsche und Hoffnung.
Das geht ja wahrscheinlich vielen so, oder?
Das kam... als eine Überraschung.
Ist das üblich? Also, denn Sie können ja jetzt auch mal den Kreis weiten derjenigen, die mit Großeltern zu tun haben oder Großeltern werden. Also dieses sich Gedanken darüber machen, geht das von Eltern bis zur Geburt und dann wird man überrascht von allem, was danach kommt?
Ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber also meiner Einschätzung nach, was ich mitbekommen habe, ist es schon so, dass ja, also mindestens beim ersten Kind, dass man ja auf eine Art überwältigt ist von der Tatsache, dass man dann auf einmal Eltern ist und dass man das im Vorfeld bei allen Gedanken, die man sich gemacht hat, letztlich ja blieb es abstrakt, bis es dann da war. Und also das wäre ja auch übermäßig wahrscheinlich sich einen Kopf machen, wenn man jetzt im Vorfeld alles schon, um auf Nummer sicher zu gehen, durchdenkt. Aber ich denke, selbst wenn man es durchgedacht hätte, wäre man ja dann von der Realität, glaube ich, überrascht worden.
Haben Sie, Herr von Horn, sich Gedanken gemacht vor dem ersten Enkelkind? Waren Sie da besonders aufgeregt?
Ja, aufgeregt natürlich, weil der ganze Prozess, der ist ja für einen Großvater ja dann was Besonderes. Weiter darüber nachgedacht, dass ich
also schon eine
schöne Rolle spielen würde, das hatte ich mir überhaupt nicht gedacht. Mhm. Ich hatte gedacht auch, dass das läuft jetzt und da hast du eigentlich nicht allzu viel mit zu tun. Erst durch die Nähe zum Enkelkind entstand eine ganz enge Beziehung und dann ging es erst so richtig los.
Ach, das finde ich interessant. Also man könnte sich auch denken, schon vorher so Pläne, nein, schon, dann machen wir jeden, was weiß ich, zweimal in der Woche, nehmen wir das Kind. So, aber so ist das also gar nicht gewesen bei Ihnen. Sie haben,
nehmen wir das Kind? Nein, das Kind muss ja immer bei der Mutter bleiben. Ne? Also meine Enkelkinder sind zwischen 2 und 9 und die kommen nicht alleine zu uns. Das geht noch nicht.
Das geht noch nicht. Sie wohnen auch ein bisschen weiter
weg. Wir wohnen, also, ja, 70 Kilometer weg.
Also Sie können sich noch nicht allein in Bewegung setzen, um mit Bus zu Ihnen fahren.
Vielleicht wird das auch schon eine Überforderung. Mhm. Dann wird nachts um 12, dann wird nach Mama gerufen und ist dann schlecht.
Ach so, mit dem Übernachten, das haben Sie also noch nicht.
Ach so, das
Sie haben, Sie haben ein Buch geschrieben. Ja. Oma, Opa, kann ich ein Eis? Vom Glück, Enkelkinder zu haben, heißt das. Da haben Sie auch vieles darüber geschrieben, wie, was Sie genießen. Nämlich viele dieser kleinen Spielchen, die Zeit eben zu haben.
Genau, das wusste ich nicht, dass so ein Spaß bringt. Man entdeckt ja auch an sich Dinge, die man gar nicht vermutet. Also man muss Schauspielerei entwickeln. Nicht? Man muss ja dramaturgisch irgendwie rüberkommen. Ich muss jetzt immer das Monster spielen. Das Monster läuft folgendermaßen ab. Opa, Monster. Und dann muss ich so auf sie zu und dann... Und dann springen sie aufs Sofa und hier ist Klippo, Opa. Ja. Hier ist Klippo. Nein, sage ich, Monster kann überall hin. Und dann spritzen sie gruselnd davon und finden das großartig.
Ja, das haben Sie wahrscheinlich von sich auch nicht so gedacht, dass Sie so gruselig sein können. Frau Welter, Sie haben auch ein Buch geschrieben, Achtung Großeltern heißt das. Achtung Großeltern, das richtet sich eben vor allem an Eltern. Weil hier sitzen ja auch zwei Generationen. Sie könnten auch der Vater von Frau Welter sein, ohne jetzt die Jahreszahlen hier zu vergleichen zu wollen. Auf jeden Fall, also sie richten sich an Eltern. Der Grund, weil es eben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wo hakt es am meisten?
Ich würde ganz kurz noch was zu der Entstehungsgeschichte des Buches sagen, weil ich habe damals, als ich beim Arbeitskreis Neue Erziehung als Online-Redakteurin ein Thema vorbereiten wollte, wie Familien eigentlich Weihnachten feiern, also die Feiertage gestalten, jede Menge Leute interviewt und habe immer nur solche Geschichten zurückgehört, die wirklich klangen, als ob es die Horrortage schlechthin sind, aufgrund von unterschiedlichen Erwartungen der unterschiedlichen Großelternfamilien, das doch bitte bei Ihnen und so wie früher und überhaupt und sich das da einfach viel... Disharmonie offenbar in diesen jungen Familien war. Das war mir so nicht klar. Und ich habe dann aber auch durchaus auch nochmal das reflektiert vor meinem eigenen Hintergrund. Da hatten wir noch erst das erste Kind. Und auch da habe ich natürlich, also sagen wir mal, auch wir hatten, auch bei uns lief es in den anfänglichen Jahren nicht so nur harmonisch. Schon auch, aber nicht nur. Und ich fand das Thema damals spannend und wollte es vertiefen und habe ein bisschen recherchiert und mich dann gewundert, dass es sehr viele Bücher von Großeltern für Großeltern gibt. Ich würde sagen, jeder gute Sachbuchverlag hat eins. Und mindestens damals war es echt so, es gibt nichts für Eltern. Und das fand ich schon ein bisschen komisch.
Also nichts für Eltern im Umgang mit Großeltern.
Genau, ganz genau, ganz genau. Genau. Und vor dem Hintergrund, dass es aber eigentlich für Eltern zu jedem anderen Thema, was man sich nur denken kann, also zum Thema, ich kriege ein zweites Kind, gibt es Ratgeber beispielsweise. Das hat mich irgendwie gewundert. Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen reinzuhängen, fand es dann auch total spannend. Genau, und so ist das Buch entstanden.
Und da geht es also so, wie Sie es geschildert haben, was Sie selber auch eben erstmal darauf aufmerksam gemacht hat, die verschiedenen Erwartungen, die jetzt gerade bei Feiertagen beispielsweise dann aufeinander prallen. Es sind ja auch Erwartungen an die Erziehung der Kinder oder wie sich die Kinder zu benehmen haben, oder? Ist das sensibles Thema?
Also ich glaube, was halt ist, dass... Also vor allem bei Eltern, die jetzt nicht ganz, ganz jung schon Kinder kriegen und sich vielleicht selber noch gar nicht so richtig abgenabelt hatten. Aber sagen wir mal, alle, die schon etwas älter sind, haben ja die Beziehung zu ihren Eltern nach Pubertät und in den Jahren danach auf eine Art irgendwie organisiert gehabt und geklärt gehabt. Und man, denke ich, fuhr dann auch damit ganz gut. Und das muss einfach in dem Augenblick, wo Kinder da sind, ist es nochmal neu auf dem Tisch und das muss nochmal neu ausgehandelt werden. Weil natürlich ist es nachvollziehbar, dass Großeltern ganz viele Wünsche haben. Wiederum kann das natürlich auch genauso gut anders sein, ja, dass die Eltern sich ganz viel Hilfe und Unterstützung wünschen würden und Anteilnahme wünschen würden und die Großeltern gar kein Interesse daran haben. Das gibt es auch, ne? Das sind jetzt die beiden Extreme. Aber da, wo auf einmal Großeltern da sind und was wollen, Eltern überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass das überhaupt noch Leute sind, mit denen man sich über Kindererziehung jetzt eigentlich auch noch auseinandersetzen muss, bringt das unter Umständen Konflikte mit sich.
Großeltern, unser Thema heute hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur unter der 0800 2254 2254 kann angerufen werden zum Thema Großeltern. Und wir haben jetzt schon, glaube ich, einige Großeltern sogar in der Leitung. Gitta Köpke, schönen guten Tag, Frau Köpke. Hallo? Nee, Frau Köpke ist irgendwie, höre ich jedenfalls im Moment nichts. Dann würde ich auf jeden Fall gerne, mache ich die mal hier auf Holt, damit sie nochmal die Möglichkeit hat. Das scheint technisch irgendwie zu sein. Wir haben auch eine E-Mail, die lautet gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie können auch auf Facebook schreiben. Und das hat Ralf Großer gemacht. Und der spricht ein ganz interessantes Thema an. Mit Mitte 50 werden wir Großeltern. Das stimmt, es ist tatsächlich bei einer Erhebung rausgekommen, dass ab 55 ist die Großelterngeneration irgendwie auf jeden Fall die wo es möglich ist, wo sehr viele Großeltern werden. Also ab Mitte 50 werden wir Großeltern und müssen noch 10 Jahre am Limit arbeiten. Enkel abholen, fortbringen, wenn ich von 6 bis 16 Uhr arbeite. Oder, er stellt sich was anderes vor, ich wohne in Dresden, meine Kinder in Hamburg, Köln, München. Wenn sie mich brauchen, arbeite ich. Wenn ich nicht mehr arbeite in 10 Jahren, dann bin ich verbraucht und die Enkel brauchen mich in ihrer Teenagerzeit auch nicht mehr so richtig. Das ist die ehrliche, harte Rolle der Großeltern. Also ein eher etwas skeptischer Blick auf die Großeltern. Das Alter der Großeltern, spielt das eine entscheidende Rolle, Frau Walter?
Ja, klar. Also auch gerade, wenn Leute noch entweder selber im Beruf stehen, beziehungsweise vielleicht auch noch Eltern selber pflegen, also in dieser sogenannten Sandwich-Situation sind, ist es natürlich eine Riesenbelastung, wenn der Anspruch von Seiten der Eltern und der Großeltern ist, dass sie richtig in der Betreuung eine Rolle spielen. Ich denke, das geht dann schlicht nicht. Das ist eine Überforderung, gar keine Frage. Aber es gibt natürlich auch einfach Großeltern-Enkelbeziehungen, wo man sagt, ja, das ist nicht Babysitting sozusagen. Das ist nicht Alltag mitgestalten, aber man sieht sich trotzdem regelmäßig an Wochenenden oder mindestens an Feiertagen und in den Ferien. Ja. Also auch da kann ja eine tolle Beziehung entstehen. Aber klar, als Hilfe für die Eltern fallen die Leute dann aus.
Denn da haben Sie recht, es muss ja nicht immer, die Großelternrolle muss ja nicht immer die des Betreuenden sein, sondern es kann ja eben auch, bei den meisten ist es ja so, bei diesen Fernbeziehungen ist es ja so, dass man sich eben in den Ferien oder am Wochenende trifft. Ja. Frau Köpke, jetzt glaube ich, können wir Sie ansprechen? Sind Sie jetzt in der Lage? Ja, wunderbar, sehr schön, dann hat das jetzt geklappt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es ist ja gerade ein bisschen lebhaft, weil meine 3 Enkel werden mir gerade gebracht.
Na, da sehen Sie genau richtig zum richtigen Moment. Ja. Sind wir auch noch mit dabei, live dabei. Sie sind also Großmutter.
Was ich Ihnen erzählen will, ist, dass ich, innerhalb von 4 Jahren 6 Enkel bekommen habe. Man glaubt es gar nicht, bei 2 Kindern. Und 3 in Bochum, 3 in Berlin. Und das Problem oder diese Distanz, die löse ich, indem ich eine Bahncard 100 mehr leiste jeden Monat. Kostet nicht viel Geld, aber so bin ich absolut flexibel. Am Wochenende kommen die Bochumer Kinder oft und unter der Woche bin ich viel in Berlin. Da sind keine Großeltern, weil mein Schwiegersohn kommt aus Tansania. Mhm. Und für mich ist es ein großes Glück. Ich bin praktisch mit meiner Verrentung, kamen noch Zwillinge. Und das heißt, dass ich einfach Zeit hatte und dieser Umstand, dass man dann doch erstmal in ein Loch fällt, wenn man nicht mehr arbeitet, das war mir erspart geblieben. Ja, und das ist mir einfach eine große Freude. Rumsitzen kann ich immer noch. Mhm. Und es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt in der Betreuung der Enkel mein eigenes Leben völlig aus dem Blick verliere, weil ich hier in Bochum noch mit 33 Leuten eine Genossenschaft gegründet habe und wir bauen dann mehr Generationen aus. Im nächsten Sommer ziehen wir ein. Das heißt also, ich habe so mein Lager und gehe dann gerne in die Familien rein. In Berlin, da lebe ich, wohne ich dann auch richtig mit der Familie zusammen, weil da ist kein Besucherzimmer da. Da bin ich mittendrin.
Ist das eigentlich, immer so ganz einfach? Weil das ist ja genau so ein spannender Punkt. Also man hat jetzt, Sie haben jetzt nicht mehr zusammen gewohnt. Ihre Kinder hatten sich natürlich ihr eigenes Leben aufgebaut. Und jetzt wohnen Sie dann da so ein paar Tage mittendrin? Wie ist das so?
Ja, das ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Um Gottes Willen, das könnte ich im Leben nicht mit meiner Mutter. Das ist ja gruselig. Und aber es klappt sehr gut. Wahrscheinlich auch, weil ich mich zurückhalte. Ich habe selber sehr viel Verantwortung übernehmen müssen als alleinerziehende Mutter und sage dann auch gerne mal, wie möchtest du das haben und mische mich in viele Dinge nicht ein. Und wenn dann gewünscht wird, was meinst du, dann sage ich das natürlich gerne. Und das Wichtige ist einfach als Großeltern, dass man den Kindern Wärme gibt, dass man da ist, die auf dem Arm hält. Das ist mit nichts zu ersetzen. Und ich bin froh, dass die ersten 3 Jahre, also wir haben, wie gesagt, in Berlin Zwillinge, vierte Stockwerk, 86 Stufen.
Dass Sie schon allein zum Tragen dabei sein konnten.
Bitte?
Dass Sie schon allein zum Tragen dabei sein konnten.
Ja, das ist auch noch ein großes Glück, so gesund zu sein. Das ist wirklich wunderbar. Und jetzt hört man gerade, die 3 Enkel sind hier aus Bochum angekommen, ne? Ja. Die Greta, die Carlotta und die Mathilda. Also die sind, ich habe 3 2-jährige Enkel, 2, die sind gerade 5 geworden.
Was machen Sie denn heute? Was machen Sie denn heute? Ich meine, hier in Berlin ist das Wetter sehr mäßig. Was machen Sie heute mit Ihren Enkeln?
Ja, wenn die jetzt ankommen, die spielen jetzt erstmal und gucken mal, was ist hier so los. Ich habe viel Spielzeug hier stehen. Und da es nicht regnet, werde ich mit denen nachher auf jeden Fall Kastanien sammeln, weil das ist eines der besten Spielzeuge überhaupt, die es gibt. Die kann man schütteln, werfen, kochen. Und ja, man muss auf jeden Fall raus. Ich habe eine Garage. Ich wohne in einer Mietwohnung, habe aber eine Garage und einen sehr schönen Kiez mit Nachbarschaftswohnzimmer. Da trifft man auch immer jemanden. Und ich habe einen kleinen Fuhrpark mit jemandem im Radio.
Genau. Ihr seid alle im Radio.
Ja. Ja, genau. Und dann fahren wir natürlich hier ums Carré, also das ist alles.
Na, dann wünschen wir einen turbulent, brauchen wir nicht zu wünschen. Der Tag wird turbulent und aufregend. Wir wünschen ein schönes Wochenende, Frau Köpke. Und das war jetzt ganz toll, was Sie schon zum Einstieg der Sendung hier an unterschiedlichsten Themen und Anekdoten gebracht haben. Viel Spaß.
Ich kann nur sagen, sitzen in der Ruhe kann man immer noch. Das ist so wunderbar, aktiv zu sein.
Dankeschön
und tschüss.
Tschüss, Frau Köpke. Dankeschön für den Anruf. 0800 2254 2254. Frau Köpke hat ja verschiedene Sachen angesprochen, Herr von Hahn. Ich habe da kurz auch zu Ihnen geguckt. Das Thema, wenn ich gefragt werde, sage ich meine Meinung und ansonsten nicht. Ich glaube, das ist einer Ihrer Leitsätze.
Genau. Also ich gucke natürlich und sehe, wie die Eltern erziehen. Und wenn ich nicht unbedingt damit einverstanden bin, dann behalte ich das natürlich für mich. Mhm. Ich will da ja keinen Stress haben.
Fällt Ihnen das manchmal schwer? Also ich kann mich so an Situationen erinnern, die Kinder sind nörgelig, wollen nicht schlafen und die Großeltern sind müde und wollen gern ihre Ruhe. Man sitzt gemeinsam in einem Zimmer, so, was macht man dann? Als Eltern steht man da manchmal so zwischen den Freunden, weil man eigentlich so das immer so macht, die Kinder gehen ins Bett, wann sie wollen. Gibt es ja viele Familien und die Eltern sehen das, die Großeltern sehen das ganz anders. Wenn es zu solchen Situationen kommt, was machen sie dann?
Die stellt sich für mich nicht. Also das zum Beispiel, das ins Bett gehen, das ist nicht meine Aufgabe. Da bin ich schon gar nicht mehr da. Also ich sehe mich erst als Zuarbeiter. Das muss dann die Mutter machen, der Vater. Da halte ich mich völlig raus. Ob das nur lang hingezogen wird oder kürzer geht, das ist nicht mein Thema.
Das ist vielleicht eine ganz gute Methode, oder Frau Walter? Also weil da gibt es ja häufig genau den Ärger, also dass die Leute über so verschiedene Erziehungskonzepte in Ärger kommen. Und wenn ich jetzt höre von Herrn von Horn, dass er sagt, okay, das mit dem ins Bett bringen, dann bin ich da auch schon nicht mehr da. Also man das genau regelt.
Genau, also erstmal denke ich, ist es toll, was jetzt die Anruferin und auch Herr von Horn eben gesagt haben, wenn sie das schaffen, sich da zurückzunehmen, selbst wenn sie vielleicht mal im Widerspruch eigentlich sind oder zumindest dann es nicht anzusprechen in so einem Augenblick, sondern vielleicht in einem ruhigen Zwiegespräch mit dem Kind, also dem großen Kind, meine ich jetzt. Viele können das nicht. Viele möchten schon ihre Vorstellung, wie richtige Erziehung ist, dann auch den erwachsenen Kindern mit auf den Weg geben. Und natürlich macht das dann Probleme. Grundsätzlich glaube ich natürlich in dem Augenblick, wo man es dosieren kann, also wo Großeltern wie Eltern dosieren können, wie viel Kontakt man hat und in welchen Situationen, ja, was gemeinsam getan wird, ist es natürlich einfacher, solchen potenziellen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich glaube immer da, wo Großeltern stark eingebunden sind in die tägliche Betreuung, also wirklich den Alltag gemeinsam mit den Eltern wuppen, wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann sind sie einfach so viel dran und müssen auch Entscheidungen ja treffen. Machen wir es so, machen wir es so. Keine Ahnung, als ich heute mit dem Kind alleine war, das und das, so war die Situation, so und so habe ich mich entschieden. Da wird es dann schwieriger. Also da denke ich, muss man dann auch viel miteinander reden und muss diese Sachen auch ansprechen und muss sich da auch auf Regelungen dann auch, also auf verbindliche Regelungen dann auch verständigen. Und da würde ich denken, geht natürlich das, was die Eltern wollen, auf jeden Fall vor. Und dann ist es schon eine Aufgabe der Großeltern, das auch zu akzeptieren. Aber es wird schwieriger, wenn sie einfach viel, viel eingebunden sind.
Ja, es gibt auch natürlich bei uns Absprachen. Und wenn ich sage jetzt mal, nicht so viel Süßigkeiten essen oder aufpassen, dann bin ich natürlich nicht derjenige, der das unterläuft. Das wäre eine Katastrophe.
Ja, also Sie halten sich dann dran. Also da gibt es dann nicht jedes Mal irgendwie den Lutscher oder sowas.
Ja.
Sophie Becker aus Braunschweig hat uns geschrieben unter der gespräch@deutschlandfunkkultur.de Adresse. Ich habe 6 Enkelkinder, schreibt sie, 4 davon in Neuseeland. Ich besuche sie jedes Jahr für 3 Monate. Denen wird viel getobt, gebastelt, vorgelesen und betreut. Nach diesen 3 Monaten bin ich dann aber auch wieder ganz froh, nach Hause zu fliegen und habe schon im Flugzeug wieder Sehnsucht nach ihnen. Das ist ein großes Glück von den Eltern, von den Enkeln, so geliebt zu werden von den Eltern. Aber dann schätze ich mal, werden sie auch so geliebt. Danke für diese E-Mail. Und jetzt habe ich am Telefon Irmgard Arnold aus Lippstadt. Schönen guten Tag, Frau Arnold.
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Meine Enkelkinder haben mich gerade gestern Abend angeregt. Sie leben auf Mallorca und sind 7 und 12 Jahre alt. Und die sagten, wir müssen in der Schule, also die Große, die 194 Länder suchen und in den Sprachen Spanisch, Englisch und Deutsch aufschreiben. Mhm. Und dazu die Kontinente. Und dann habe ich spontan gesagt, oh, da mache ich mit. und ich mache es nach dem Alphabet. Und bin also wirklich jetzt dran und schreibe auf. Und das ist die Anregung, die schöne Anregung von Enkelkindern, auch wenn es auf die Entfernung ist.
Das ist bei Ihnen ja weit weg. Sie leben auf Mallorca, habe ich gehört.
Ja, und wir sehen sie auch nicht oft, nein. Und sie leben dort und leben eben mehrsprachig, haben in der Grundschule ja Katalan und dann außerdem Spanisch und Englisch und Deutsch.
Und wie sprechen Sie mit ihnen? Sie sprechen Deutsch? Also Deutsch. Die Kinder können so viel Deutsch, dass sie mit ihnen gut Kontakt halten können. Wie
und
regelmäßig ist
auch in Deutsch, das hat die Mutter angeordnet, auf Deutsch die Namen der Länder. Also nicht Great Britain, sondern England. Oder Großbritannien.
Ja. Frau Arnold, ist das schwer für Sie, diesen Kontakt so zu halten? Also wie funktioniert das?
Wir telefonieren. Aber es ist halt doch wenig. Und Sie kommen auch wenig, einmal im Jahr, vielleicht zweimal. Oder ich kann auch nicht wegen der Hitze. Mhm. Das Land mir nicht so, aber es gibt immer wieder diese schönen Anregungen von Kindern, was sie mir da erzählen, was sie machen, wo ich dann nachhake.
Frau Arnold, danke schön für Ihren Anruf.
Ja.
Ein schönes Wochenende noch und viel Spaß beim Ländersuchen.
Viele Anregungen.
Genau. Tschüss, Frau Arnold. Ich begrüße jetzt am Telefon Ursula Reimann. Schönen guten Tag, Frau Reimann.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Wie sieht's bei Ihnen aus? Sind Sie Großmutter?
Ja, ich bin Großmutter und bin also sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe 2 Söhne. Der eine wohnt in Hildesheim und da sind wir so alle 4 bis 6 Wochen und sind also mit Leib und Seele mit unseren 3 Enkelkindern da zusammen. Die sind 2, 5 und 7 und wir gehen mit denen in den Zoo und lesen vor und spielen mit denen und machen auch so diese lebendigen Spiele, die der eine Herde erzählt hat und dass man also Gespenst spielt oder sich versteckt. Dann habe ich noch einen Sohn, der ist zurzeit in Hongkong und der hat eine Tochter, die ist in der Zwischenzeit 2 Jahre alt und das ist eine ganz besondere Beziehung, weil wir sehen uns ja nur einmal im Jahr und halten aber Kontakt übers Internet. Mhm. Und zwar ist da dieses Ritual, dass der Sohn uns, wenn möglich, so eigentlich fast jeden Tag anruft und wir dann, die Kleine heißt Lilly, und wir dann also einen kurzen Kontakt haben. Die Lilly guckt ins Smartphone, sieht uns und sagt also strahlend Omi und Opi und dann winken wir uns und dann zeigt uns die Lilly ihre Spielzeuge oder wir fragen, was ist denn das, und sie sagt auch was dazu oder nicht. Und dann verabschieden wir uns und sagen dann Tschüss und schlaf gut. Mhm. Und diese Kleine ist also dreisprachig. Die Mutter spricht Kantonesisch mit ihr. Die Eltern beide Englisch. Und der Papa, also unser Sohn, der spricht nur Deutsch mit ihr. Und die Kleine ist also auch in der Lage, mit ihren 2 Jahren oder fast 3 Jahren, ein paar Worte richtig gut auszusprechen. Und besonders gut sagt sie natürlich Omi und Opi. Das ist besonders süß.
Und Sie versuchen den Kontakt eben zu halten, indem Sie an solchen Alltäglichkeiten wie dem ins Bett bringen teilhaben.
Ja, das ist ein Ritual. Also so oft es möglich ist und das ist mehrmals in der Woche, machen wir dieses Ritual.
Dann danke ich Ihnen für diese Erzählung. Das war sehr hübsch zu hören, Frau Reimann. Und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Ja, Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Wir haben hier viele Anrufer in der Leitung, viele Großeltern, die sich melden. Vielleicht gibt es ja an den Frühstückstischen auch noch Eltern, die über das Eltern werden und dann plötzlich Großeltern in ihren Eltern sehen, erzählen wollen. Also wie geht es von anderer Seite her? Vielleicht können Sie da auch was erzählen. Jetzt begrüße ich erstmal Petra Buchholz. Schönen guten Tag, Frau Buchholz.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Zum Thema Großeltern. Was ist Ihr Gedanke?
Ja, da hat mich das Thema Erziehung sehr angesprochen, um anzurufen, weil wir in einer Konfliktsituation inzwischen sind. Mhm. Also es gibt mich als Großmutter. Ich bin schon sehr früh Oma geworden mit 54. Die Enkel sind also schon 11, 13 und 15. Und dann gibt es den Opa, der wieder neu verheiratet ist und alle sind in Berlin und wir haben an sich ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Aber es entstand eine Konfliktsituation, weil die Stiefoma, sage ich mal, also die vom Vater meiner Tochter wieder verheiratete Oma, die leben in einem Haus in Heiligensee und laden immer wunderbar zum Essen ein. Und wir sind dann richtig Großfamilie, da inzwischen auch Patchwork, was ja Eltern entstanden sind. Also es vergrößerte sich ständig. Und der Konflikt besteht darin, dass die Stiefoma halt sehr konkret darauf besteht, dass die Enkel sich beim Essen sehr zu benehmen haben. Und das fängt schon damit an, dass man dann am Tisch sitzt. Die letzte Situation entstand beim Grillen, die den Konflikt heraufbeschworen hat. Gerade sitzen, Löffel zum Mund und so weiter. Keine Ellbogen auf den Tisch und so weiter. Wird vorher alles angesagt.
Und wie reagiert die Mutter der Kinder?
Die Mutter kennt das schon eine ganze Weile. Auch sie selber waren schon Kind, als sie dort teilweise auch zu Besuch war und auch später bei ihnen teilweise lebte, mal ein, zwei Jahre. Auf jeden Fall ging der Konflikt dann so weit, dass die 15-Jährige, ja, schon in einer anderen Situation ist, zurechtgewiesen wurde und ihren Onkel gegenüber sah, der sich überhaupt nicht benahm und meinte, wieso soll ich mich benehmen, wenn der sich nicht benimmt, was zu einem Konflikt mit der Oma führte, die richtig sauer wurde, also Stiefoma, und die dann zu meiner Tochter ging und sagte, also so geht's nicht, dann kann ich euch nicht mehr zum Essen einladen und wir selber sind zu der Situation gekommen, dass wir sagen, also wenn es ihr so wichtig ist, dass sie das nicht aushalten kann und sie drückt das wirklich so aus, dann können wir leider nicht mehr zum Essen hingehen. Und das finde ich total schade, aber ich weiß nicht, wie ich an diese... Also
haben Sie darf ich ganz kurz mal dazwischen fragen? Sie schildern die Situation, wie sie da entstanden ist, und das war dann ja mitten im Konflikt. Haben Sie dann im Nachhinein das Ganze nochmal, vielleicht ohne diejenigen, ohne die Enkel, die da gemaßregelt wurden, einfach mal den Konflikt angesprochen, hinweisen oder nicht hinweisen, soll man da rumerziehen oder nicht? Wurde das zwischen Ihnen dann mal geklärt, zwischen auch den Eltern
also,
und den Großeltern?
Es wurde angesprochen, dass sie quasi, das ging gar nicht um das Erziehung, also das fällt mir jetzt erst auf, indem ich den Anruf mache, dass man diese Situation, weil ich selber auch meiner Situation war, als meine Tochter mich ansprach, ich sollte so und so die Kinder erziehen, wo ich im Konflikt kam und mich habe beraten lassen und dann sehr beruhigt wurde, weil in der Beratung rauskam, also ich bin Großeltern zum Verwöhnen und nicht zum Erziehen, das ist Verantwortung der Eltern. Und und das wurde leider so bei der jetzigen Situation nicht angesprochen, aber sie hat, also die Stiefoma hat nochmal betont, wie wichtig ihr das ist und sie hält es nicht aus. Also ich sehe das im Nachhinein so, dass es ihr eigenes halt Problem ist, was sich da widerspiegelt. Aber wie wir da rankommen, weiß ich inzwischen auch nicht. Aber ich finde es schon sehr problematisch und
ja Frau Buchholz,
sehr bedauerlich vor allen Dingen.
Danke,
vielleicht sollte ich das mal auf der Ebene nochmal ansprechen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie diesen doch einen kritischen Punkt nochmal so hier angesprochen haben. Danke dafür für Ihren Anruf. Ich würde das gerne an Frau Walter auch nochmal so weitergeben. Also gerade diese Kleinigkeiten, solche Situationen, da hakt es ja manchmal. Wie löst man die auf?
Also der Gedanke, der mir jetzt kam, hier war es ja letztlich ein Konflikt, den die Anruferin wahrgenommen hat, die ja selber auch eine Großmutter war. Also natürlich ist auch das ja doch häufig der Fall, dass unterschiedliche Großelternpaare in Konkurrenz auch zueinander sich befinden, sich auch so wahrnehmen, unterschiedliche auch Erziehungsvorstellungen haben, wie mit diesem Enkelkind umzugehen ist. Ich denke auch ein offenes Gespräch, nicht in der Situation, sondern später ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Nichtsdestotrotz glaube ich, die eigentliche Generation, die an der Stelle sich verhalten muss, sind ja an der Stelle die Eltern, ne? Die sagen müssen, können wir das akzeptieren? Können wir damit leben, dass wir, wann immer wir da zum Grillen sind, ist ja nicht so häufig, uns auf die sozusagen Spielregeln vor Ort einlassen? Oder sagen wir, das ist irgendwie zu viel, das ist völlig überzogen. Und außerdem sind wir ja auch viel zu oft, um uns das sozusagen dauernd gefallen zu lassen und müssten dann aber von ihrer Seite auch die Ansage machen, nee, so kannst du mit unseren Kindern jetzt auch nicht umgehen. Das und das geht und das geht nicht. Ne? Und dann auch mit dieser Stiefschwiegeroma das Gespräch suchen. Aber wie gesagt, eigentlich denke ich, so ein bisschen die Spielregeln definieren müssen die Eltern.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch zum Thema Großeltern. Und hier schreibt uns Friederike Fiss aus, als in der Rolle der Tochter. Wir als Eltern mussten auch sehr wohl unsere Rolle mit den Eltern, also mit den eigenen Eltern, neu finden. Das kam schon auch zu Streit mit den eigenen Eltern über Erziehung. Das war schwer zu ertragen, wenn man einen anderen Ansatz an die Erziehung der Kinder hat. Also da nochmal die Bestätigung aus Elternsicht, wie schwierig es manchmal doch auch ist, da die verschiedenen Rollen zu finden und eben, wie Sie es eben gerade sagten, Frau Walter, man muss das Gespräch dann führen und die Regie haben eigentlich die Eltern, also die mittlere Generation in der Hand, um da den Konflikt vielleicht auch ja schon am Anfang zu entschärfen. Ich habe jetzt am Telefon Heiko Mögling aus Düren. Schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag, Frau Heise und an den Herren von Horn und Frau Walter. Ich habe zwei Enkel. Mhm. Eins lebt noch davon, der Enkelsohn, der noch lebt, ist 19 Jahre alt und die Enkeltochter ist mit 17, hat sich suizidiert, habe keinen Kontakt und war eben mit 38, 39 Großvater geworden. Und da habe ich mich für diese Rolle noch überhaupt nicht bereit gefühlt und auch diese Rolle habe ich mich schwer getan, diese anzunehmen. Und danach kam es eben zu diesem Kontaktabbruch, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und da hat es nicht nur geknirscht, da hat es eben richtig gefunkt und wurden sämtliche Kontakte eben dann auch untersagt und abgebrochen.
Also Sie haben gesagt, Sie waren eigentlich noch gar nicht bereit. Mit 38 ist das ja auch sehr früh.
Ja.
Ist man ja eigentlich noch in der Elternrolle. Haben Sie darüber sprechen können oder war es insgesamt einfach konfliktbeladen?
Nein, da habe ich damals nicht drüber sprechen können. Ich hatte selber eine 6-jährige Tochter und ich auch sehr mit meiner 6-jährigen Tochter auch mich beschäftigen wollte, um sie noch kennenzulernen und zu begleiten, da ich meine zwei älteren Söhne nicht so kennenlernen durfte durch übermäßig viel Arbeit. Ich bin in der DDR sozialisiert worden und das ist ja dann auch eine Konsequenz aus dieser Sozialisierung, aus dieser Familienpolitik in der DDR, frühzeitig Kinder zu bekommen. Ich war ja 20, mein Sohn wir sind dann nach Bayern gegangen, noch vor der Wende und mein Sohn ist eben dann auch mit 18 Vater geworden. Ja, und dann sind eben die Lebenskonzepte auch auseinandergegangen. Da war eine Trennung dabei, eine neue Partnerschaft und das wurde dann auch nicht akzeptiert. Hm. Und da gab es sowieso Konflikte. Was mich die letzten Jahre beschäftigt, die Enkeltochter hat dann Kontakt gesucht zu mir und zu meiner Partnerin, langjährigen Partnerin. Das hat auch funktioniert, das haben die Eltern auch zugelassen. Die waren natürlich dann auch eine Woche bei uns. Ich wohne jetzt in Düren in NRW und die Enkel wohnen ja in Bayern. Die eine Woche, wo die dann hier waren, die beiden Enkelchen mit 14 und 15 Jahre alt, wir haben in der Woche keine Kosten und Mühen gescheut, haben alles geboten. Und die waren natürlich auch in der Pubertät und dann mit Shopping und mit Dombesuch in Köln und in meinem großen Hobby Snooker haben die kennengelernt, da waren die begeistert von dem Club, von dem Snooker-Club. Wir waren nach der einen Woche fix und fertig und das war einfach großartig. Und da war ich 53, 54 und dann habe ich mich auch absolut bereit gefühlt, Großvater zu sein und jetzt fühle ich mich auch absolut bereit, Großvater zu sein. Aber das klappt eben nicht. Ich freue mich für den Herrn von Horn, dass er so eine Glückseligkeit leben kann. Da kommt bei mir eben aber dann auch, wenn er darüber spricht oder andere Herren, Damen, die da angerufen haben, kommt bei mir dann Wehmut natürlich hoch und Trauer und ja, das belastet mich sehr, auch eben durch den Suizid jetzt im Ostern, Karfreitag von der Enkeltochter. Das belastet mich sehr. Ist natürlich auch eine ganz große Belastung für die, für meinen Sohn, wo kein Kontakt besteht und sämtliche Anfragen werden abgelehnt. Und dann hat wohl die Frau Heise das, die Frau Walber hat wohl gemeint, dass eben die absolute Regie bei den Eltern liegt und das die ist klar, das akzeptiere ich, dass die absolute Regie bei den Eltern liegt. Aber ich finde es sehr traurig, dass eben ja, ich meine Eltern, meine Großvaterrolle nicht leben kann. Das belastet mich.
Herr Mückling, da bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie aber trotzdem uns diesen Aspekt auch geschildert haben, dass Sie da trotzdem jetzt zum Telefonhörer gegriffen haben. Danke, Herr Mückling.
Ja, danke schön.
Dass die Trauer, wenn so eine Situation also aus dem Ruder läuft und man eben nicht miteinander, also die Rolle nicht üben, ausüben kann, gibt es da eigentlich irgendwelche Stellen, die sich um solche Konflikte auch bemühen würden, Frau Walter? Kann man als Großeltern sich Hilfe suchen?
Na, es gibt ja für Eltern und für Kinder die Möglichkeit, zu einer Familienberatungsstelle zu gehen. Und ich bin ganz sicher, dass die auch nicht Großeltern die Tür weisen würden. Und die haben ja aufgrund der vielen Gespräche, die die führen mit Familien, auch so viel Einblick, glaube ich, dass die das gut einordnen können. Insofern würde ich denken, dass es auf jeden Fall eine gute Idee dann auch ist, wenn man einfach ja, diese Trauer und diesen Schmerz hat und vielleicht auch noch nach Lösungen sucht oder nach Verhaltensweisen, mit denen man eventuell ja auch Konflikte dann konstruktiv auch angehen kann, würde ich auf jeden Fall denken, dass der Weg zu einer Familienberatungsstelle bestimmt der richtige ist. Ich weiß aber auch, dass es durchaus auch Gruppen gibt, wo sich Großeltern, die keinen Kontakt zu den Enkeln haben, miteinander zusammenschließen und gemeinsam, also mindestens ihre Enttäuschung und ihre Trauer auch besprechen. Ich kenne jetzt natürlich solche Gruppen nicht von innen. Insofern, ob die dann da auch ausloten und miteinander Strategien entwickeln, wie man vielleicht auch nochmal Eltern anders überzeugt, sich dann doch wieder auf den Kontakt einzulassen, weiß ich nicht. Aber wir sehen es ja auch gerade, wenn Beziehungen auseinandergehen, dass da oft der Kontakt dann auch abbricht. Ne? Also gerade wenn die Kinder bei einem Elternteil bleiben, bricht wirklich oft der Kontakt zu dem Großelternpaar des anderen Partners ja auch ab.
Also die Großelternrolle ist nicht immer nur eine schöne. Wir wollen hier ausloten, wie die Rolle der Großeltern sich eigentlich gestalten kann. In unserer Sendung unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen. Und jetzt begrüße ich am Telefon Jana Tendler aus Dresden. Rufen Sie an. Schönen guten Tag, Frau Tendler.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ihre Gedanken zur, ja, wir hören Sie sehr gut, Ihre Gedanken zu Großeltern.
Genau, also ich kann aus der Enkelperspektive berichten und wir sind 4 Enkel zwischen 18 und 25 jetzt und das Verhältnis zu unseren Großeltern war eigentlich, so wie sich das in den Gesprächen in der Sendung auch schon immer bestätigt hat, deshalb so gut, weil die Eltern die finale Schirmherrschaft hatten, würde ich sagen. Und weil man aber auch immer auf gegenseitige Bedürfnisse geachtet hat. Das heißt, wenn die Großeltern gebraucht wurden, waren sie da. Wenn die Großeltern sich irgendwas gewünscht haben, wir hatten eine Oma, die wollte auch nicht, dass man die Ellenbogen auf den Tisch legt. Solange das kein Übermaß genommen hat, war das für alle vollkommen in Ordnung. Da hat man dann halt gewusst, da muss man sich da ein bisschen besser benehmen als Enkel. Und jetzt hat meine älteste Schwester eine kleine Tochter und das heißt, meine Eltern werden Großeltern. Und da ist es genauso, es wird genauso gehandhabt in der Familie, dass die Eltern einfach sagen, also meine Eltern und die jetzt Großeltern sind, wenn das Bedürfnis da ist, dann kommen wir, aber wir drängen uns nicht auf, wir geben keine Ratschläge, wenn wir nicht gefragt sind, aber wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Hilfe braucht, dann gebt Bescheid.
Wenn Sie sich an die Rolle, also Sie haben gesagt, Sie rufen als Enkelin an, wenn Sie sich an Ihre Großeltern erinnern, was war für Sie, vielleicht leben die ja auch noch, was war für Sie oder ist für Sie das Schönste am Großeltern haben?
Also ich glaube, was ich vor allem jetzt total zu schätzen lerne, sie leben noch, ist das zu merken, dass die für uns da waren, als wir Kinder waren. Aber jetzt sind die natürlich alt und wir sind in der Welt unterwegs, studieren in anderen Städten. Aber wir wissen alle, du musst der Oma regelmäßig eine Karte schreiben, du musst da regelmäßig mal zu Besuch hingehen, weil die sitzen da in ihren Wohnungen und werden jetzt langsam krank und die brauchen das total. Und dann freuen die sich wiederum riesig, wenn wir vorbeikommen. Und das ist so ein generationenübergreifendes Kümmern und das rührt mich wirklich.
Das heißt, dieses tatsächlich, dass man jetzt auch in der gebenden Rolle ist.
Absolut, auf jeden Fall. Also es würde, keine von uns würde jetzt hingehen und sagen, die Oma ist, was weiß ich, also außer finanziellen Mitteln können die uns überhaupt nichts geben. Und die freuen sich aber, wenn wir da sind. Und man kann denen auch nicht mehr alles erzählen und über alle Probleme mit denen reden. Das verstehen die vielleicht auch nicht mehr oder machen sich dann Sorgen. Und das hat sich total gedreht, dass man einfach weiß, okay, ich muss da aufpassen, wie ich mit denen rede. Ich überlege mir vorher ein bisschen, worüber ich sprechen möchte, damit ich die nicht überfordere.
Frau Tendler, danke, dass Sie angerufen haben. Das fand ich jetzt super, was Sie hier erzählt haben, mal aus dieser Sicht. Und Sie sprechen ein Thema an, dass die Konfrontation mit Alter, Krankheit und Sterben spielt ja auch eine Rolle. Also so Kinder werden ja als allererstes wahrscheinlich über Oma und Opa damit konfrontiert. Ist das ein Thema für Sie, Herr von Horn?
Thema Tod und ja? Abschied? Eigentlich nicht. Das ist völlig ausgeblendet.
Also, dass Sie das bedenken, dass Ihre Kinder oder Ihre Enkelkinder ja mitbekommen, auch wenn sie vielleicht mal nicht mehr so gut können, also körperlich.
Im Moment geht es ja noch mit der Körperlichkeit. Aber ich merke natürlich, dass die Kräfte nachlassen. Ja.
Dieses Geben und Nehmen, was Großeltern, Kinder, also diese ganzen Generationen geben und nehmen, kann man dann in alle Richtungen ja eigentlich spüren, wenn es gut funktioniert.
Na, ich glaube, deswegen ist es schon auch wirklich toll, wenn es klappt mit den Großeltern, ne? Weil man da auf eine Art ja eine Verwurzelung dann auch erlebt als Kind, dass man eben in eine Generationenfolge gehört, dass da man woher kommt und die eigenen Eltern auch woher kommen und auch mal Kinder waren. Einfach, ich finde, das war ja auch immer total schön, wenn die Großeltern Geschichten erzählt haben von den Kindern, von den Eltern, als die noch Kinder waren.
Frau Tendler, hat Ihre Oma das gemacht, dass Sie Ihre Eltern quasi als Kinder kennengelernt haben über Ihre Oma?
Ja, also vor allem kriege ich jetzt ganz viel auch historisch raus, wie Sachen, also nicht nur wie meine Eltern als Kinder waren, sondern auch wie meine Eltern als junge Menschen waren. Als meine Eltern so alt waren wie ich, waren die gerade in die BRD gegangen und sind darüber gezogen, nachdem die Mauer gefallen war. Und natürlich vor allem in diesem Jahr ist das was für uns total interessant ist. Und da kriegen wir über die Omas ganz viel raus, wenn die dann anfangen zu erzählen, was wir von unseren Eltern, also das würden die vielleicht auch erzählen, aber es ist natürlich nochmal eine andere Perspektive. Also das finde ich besonders interessant.
Frau Tendler, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für den Anruf.
Ich danke Ihnen.
Großeltern sein in anderen Kulturen, das hören wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert.
Die Amerikaner sind ja ausgewiesene Familientiere. Family first ist bei vielen die Parole. Großeltern sind in gewisser Weise der familiäre Mittelpunkt. So eine Art Anker in der Familienbiografie, der Fixpunkt in dieser Gesellschaft, die es mit so vielen sozialen Härten zu tun hat. Im Grunde sind Großeltern so etwas wie die inoffizielle Sozialversicherung in vielen Familien.
Die Regel hier in Indien würde ich sagen, dass sich alle Kinder und auch Enkelkinder sehr um die alten Menschen kümmern zu Hause, weil die eine Menge Respekt noch haben, weil sie selber von denen großgezogen wurden. Und ich kenne sehr viele Menschen hier in Indien, die eine sehr, sehr innige Beziehung zu ihren Großeltern haben.
Also da haben wir jetzt mal einen Blick geworfen in die USA und nach Indien. Eben aus Indien kam jetzt gerade dieses mit dem Respekt, Herr von Horn. Respekt vor dem Alter, vor den alten Leuten. Wie erleben Sie das bei Ihren Enkeln? Die sind noch klein, da darf man jetzt auch nicht.
Zwischen 2 und 9. Und Respekt einfordern, das mache ich nicht. Das heißt, es gibt zwei Rituale. Das ist einmal die freundliche Begrüßung, das erwarte ich einfach, und auch die freundliche Verabschiedung. Und dazwischen ist eigentlich kein Ritual wirklich führend. Das heißt, eins haben wir noch, und zwar meine erste Tochter, die hat einen Ponyhof. So, und das ist Ritual ist, dass wir einmal dahin fahren, einmal in der Woche, nehmen wir die Enkelkinder von dort mit und dann kommen die da zusammen. Und das ist natürlich, da braucht man sich gar nicht mehr um irgendeine Erziehung oder irgendeine Führung.
Man nimmt die Pferde dann.
Da sind die Pferde, die Kühe nicht, aber die Katzen und Hühner und weiß ich was. oder das, der Trampolin, das Trampolingerät, das wird dann alles Thema und da braucht man nur zuzugucken.
Zuzugucken, da muss man dann wahrscheinlich auch Respekt nicht unbedingt einfordern, aber die unterschiedlichen Gedanken dazu, wie man mit Alten, mit Älteren, mit Respektspersonen umzugehen, das kann natürlich so ein Knirschpunkt sein. Die Rolle der Großeltern, wie wünscht man sie sich, wo hakt es, wie hat sich die Rolle der Großeltern aber auch vielleicht komplett verändert in den letzten Generationen? Geschrieben unter dem Gespräch at deutschlandfunkkultur.de hat uns Ina Buschinski einer ganz anderen Sicht auf die Dinge, nämlich als freiberufliche Hebamme. Und sie sagt, ich glaube, eines der größten Geschenke an Enkel ist eine gewisse Zurückhaltung der Großeltern in der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes. Hilfe anbieten im Haushalt, also kochen, waschen, putzen oder die großen Kinder übernehmen. Aber Mama und Papa brauchen erstmal Zeit, sich an das Baby zu gewöhnen. Und auch umgedreht, das Baby muss sich natürlich auch erst eingewöhnen. Insbesondere Omas können Mütter sehr verunsichern. Frau Walter, ist das etwas, was Sie aus dem, wie Sie auch gerade im Chat und so weiter das mitgekriegt haben, bestätigen können?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich auch klar machen, dass so Empfehlungen, wie man mit Säuglingen umgeht, sich ja auch durchaus immer mal ändern. Und dass insofern, wenn man heute Mutter wird, man ja hundertprozentig überzeugt ist, dass es wichtig ist, wie das Kind im Bett liegt und hundertprozentig sicher ist, dass es wichtig ist, wie gestillt wird, ob gestillt wird und so weiter. Aber dass da gerade bei der Generation davor das ja oft wirklich diametral andersrum gehandhabt wurde. Und natürlich möchten, oder sagen wir mal, ich glaube, da fühlen sich Großmütter dann zum Teil auch einfach sehr in Frage gestellt, indem
sie es richtig gemacht haben. Nach dem Motto, ach, habe ich wohl alles falsch gemacht.
Genau, und das hört man natürlich nicht gerne. Und insofern ist es ja klar, dass da die Wogen oder die Emotionen auf beiden Seiten hoch sind. Und ich glaube, dazu kommt dann eben, und das ist ja das, was die Hebamme da, glaube ich, auch im Blick hat, dass man, wenn man gerade ein Kind bekommen hat und auch noch so übernächtigt ist, man ist so dünnhäutig. Man ist ja gar nicht in der Lage, sich gut zu behaupten. Und man ist nicht in der Lage, guten Ton zu finden, um sich abzugrenzen. Das ist einfach, da kommt es ungünstig zusammen, glaube ich. Insofern würde ich auch denken, was man da den Großeltern nur ans Herz legen kann, ist, sehr gnädig zu sein, einfach sehr großzügig und sehr, einfach zu akzeptieren, dass Sachen vielleicht nicht ganz so unkompliziert laufen, wie man sich erhofft hatte als Oma oder Opa. Mhm. Und einfach ein bisschen da auch die Zeit, ja, den Weg gehen zu lassen und zu wissen, da beruhigen sich ja alle wieder.
Ja, genau.
Alles ist am Ende nicht mehr so dramatisch, wie sich es am Anfang darstellt. Aber am Anfang ist es halt echt, ist ja eine harte Zeit. Also.
Herr von Horn, können Sie sich daran noch erinnern, an die erste Zeit des ersten Enkelkindes? Wie haben Sie sich da verhalten?
Ja, natürlich zurückhaltend, aber natürlich Interesse zeigend. Aber das war es dann auch. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis man dann, ja, was eben schon gesagt wurde, dass man, kriege ich jetzt nicht mehr zurecht, dass man sich also wirklich zurückhält und abwartet, wie sich das alles entwickelt.
Ne? Wir alle hier in die Welt kommen, erstmal als Eltern und als Kinder. Ja. Ich begrüße am Telefon Miriam Praum aus Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was sind Ihre Gedanken zum Thema?
Ja, ich habe mich dahingehend geäußert, dass mein Sohn eine Bekannte hatte, die ein Kind mitbrachte. Und wir kümmerten uns sehr um das Kind, so wie Großeltern sich kümmern. Und es kam ein ganz hervorragendes Verhältnis zustande mit der Kleinen und wir waren glücklich miteinander. Und als dann die Beziehung auseinanderging, da haben wir echt getrauert. Mhm. Wir waren todtraurig und bis ins Innerste getroffen. Und auch, dass der Kontakt mit der anderen Oma nicht mehr stattfinden konnte, hat uns auch sehr beschwert. Unsere Gedanken waren so, unser Sohn wieder einmal eine Beziehung haben, in der ein Kind vorkommt, ja, werden wir uns dann nicht mehr emotional so stark engagieren oder wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Denn wir waren so unendlich traurig, dass man es im Grunde genommen gar nicht beschreiben kann.
Da ist Ihnen jetzt quasi ein Familienmitglied weggebrochen, nicht? Wenn ich das richtig verstehe. Ist das Kind so, darf ich ganz kurz nachfragen, ist das Kind noch so klein, dass Sie auch den Kontakt nicht unabhängig halten könnten?
Ja, das Kind war, als die zwei auseinandergingen, eben noch sehr klein. Hm. Und ihm war natürlich schon bewusst, dem Kind, wer wir sind. Und es hat sich bei uns so sehr wohl gefühlt und dieses Kind ging auf. es fing an zu leben, es fing an sich zu freuen. Es hatte wohl vorher einiges erlebt, schon in Beziehungen, die die Mutter hatte. Und wir waren für dieses Kind so etwas wie ein verlässlicher Pol und ein Anker. Und sie war eben sehr glücklich, auch mit ihren neuen Großeltern.
Frau Braum, haben Sie denn mit Ihrem Sohn darüber sprechen können, ob Sie irgendwie die Beziehung zu dem Kind aufrechthalten können? War das, könnten Sie das?
Mein Sohn hat noch eine gewisse Zeit versucht, die Beziehung zu dem Kind aufrechtzuerhalten. Uns war es nicht mehr möglich, weil die Mutter des Kindes das halt nicht wollte. Unser Sohn hat versucht, den Kontakt zu halten, weil es auch ihn sehr, sehr schmerzte, sich trennen zu müssen. Und dann mit der Zeit ist das Ganze dann auseinandergegangen, sodass jetzt eigentlich mit dem Kind kein Kontakt mehr besteht und auch mit der Mutter nicht. Aber mein Sohn hat versucht, über eine längere Zeit noch einen Kontakt zu halten, um das Kind auch nicht zu gefährden.
So,
also ich empfand das damals auch als sehr tapfer, dass er das so gemacht hat.
Komplizierte Familienverhältnisse, die natürlich durchaus auch an der Tagesordnung sind. Frau Walter, welche Möglichkeiten haben, weil wir ja gerade gesagt haben, dass das Prä haben die Eltern und die Großeltern leiden dann natürlich in diesem Falle extrem darunter, so emotional sich eingebracht zu haben.
Ja, ich glaube, wenn man es jetzt anschaut, aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber ich glaube, die leiblichen Großeltern hätten schon einen rechtlichen Status auch. Aber auch da würde natürlich geschaut werden, ist es im Interesse des Kindes? Und das ist ja auch wie bei, auch wenn sich Paare trennen und dann die Frage des Aufenthaltsrechts entschieden wird, das ist ja doch auch sehr schwer dann von Gerichten zu entscheiden, was jetzt wirklich im Interesse des Kindes ist. Das wird bestimmt nicht einfacher, wenn es da jetzt auch noch Großeltern gibt, die die sich da anbieten. Ne? Aber jetzt in dem Fall von Frau Braum kommt ja noch dazu, dass es eben wirklich ja nicht die leiblichen Enkel sind. Aber ich meine, es ist natürlich unheimlich traurig jetzt wirklich für alle Betroffenen und auch unheimlich traurig für das Kind. Insofern würde man sich natürlich wirklich wünschen, dass da auch so eine Mutter in dem Fall mal über ihren Schatten springt und sieht, dass auch gerade in so einer turbulenten Zeit, wenn sowas auseinanderbricht, wenn eine Beziehung, die Großeltern ja auch, vor allem dann, wenn es eine gute Beziehung war, immer noch eine ganz wichtige Rolle haben, weil sie eine Stabilität auch bieten können. Und insofern würde ich schon, kann man sich eigentlich nur wünschen, dass auch in dem Augenblick, wo eine Beziehung auseinandergeht, die Leute, wenn sie selber einen riesen Groll haben auf den sozusagen deinen Ex-Partner, an der Stelle noch die Größe haben, die Interessen der Enkelkinder da gut im Blick zu haben und zu gucken, ob es nicht doch irgendwie Wege gibt, das trotzdem noch aufrechtzuerhalten. Und ich meine, ich fände es jetzt wirklich, Frau Braum, ja auch wirklich brutal schade, wenn sie daraus die Konsequenz ziehen, sich mit ihren Gefühlen künftigen Enkelkindern zurückzuhalten. Wäre für alle künftigen Enkelkinder ja bestimmt sehr traurig. Aber ich verstehe es schon. Also.
Frau Braum, wir denken also auf jeden Fall, danken wollte ich sagen, wir danken auf jeden Fall, dass Sie diesen Punkt hier angesprochen haben und da irgendwie uns haben dran teilhaben lassen. Frau Braum, danke schön für den Anruf. Ja,
danke schön auch.
Das Thema Großeltern, also keineswegs nur ein leichtes Thema hier. Ich habe eine E-Mail noch bekommen unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, wo Frau Wesener schreibt, Anna Wesener, Großmutter zu sein für mein Enkelkind Elena, jetzt 1,5 Jahre alt, ist für mich ein großes Geschenk. Ich spiele gerne mit ihr zusammen, habe Spaß und so weiter. Ich merke und meine Tochter macht mich gegebenenfalls ebenso freundlich wie entschieden darauf aufmerksam, wenn ich meine Vorstellungen zu wenig zurückhalte. Da haben wir wieder das Thema Einmischung. Einmischung, das ist wichtig, auch wichtig zu lernen, sie ist zu lassen. Stattdessen unterstützende Begleitung. Die Führung dabei geht von meiner Tochter und von ihrem Freund aus. Also das nochmal Gedanken hier zum Thema Großeltern. Wie wünscht man sie sich, wo hakt's? Wie hat sie sich verändert, die Rolle der Großeltern? Eine Frage an Miriam Walter, Autorin von Achtung Großeltern, Anleitung für Eltern. Frau Walter, wir haben bisher sehr viele Anrufer gehabt, die alle Großeltern sein wollten, die traurig waren, wenn sie ihre Rolle nicht ausüben können, die vielleicht aber auch im Konflikt standen mit Eltern oder so, haben wir ja jetzt ganz viele unterschiedliche Dinge gehört. Aber es gibt doch auch ältere Menschen, die eigentlich sich noch nicht als Großeltern sehen, oder?
Ja, ich würde auch sagen, da ist sozusagen das andere Ende des Konfliktspektrums, ist dann da, wo eben Großeltern diese Rolle nicht annehmen für sich. Und je nachdem, ob da die Neueltern sich darüber Gedanken gemacht hatten und große Hoffnung hatten oder nicht, aber ich glaube, in dem Augenblick, wo man merkt, die nehmen sich raus, die haben eigentlich gar kein Interesse, ist es einfach unglaublich schmerzhaft. Also mal jenseits dessen, dass man wahrscheinlich gut auf die Hilfe hätte zurückgreifen wollen. Und auch es immer dann problematisch ist, wenn sozusagen kein Netz da ist, was einem hilft, also die Kinder einfach großzuziehen und den Alltag zu stemmen.
Aber man darf die Eltern natürlich auch nicht einfach als Großeltern einplanen, ne?
Nein.
Das Netz quasi ohne
nein.
sie schon
gewoben haben. Nein, darf man natürlich haben. Definitiv gar nicht. Aber wie gesagt, mal rein von dieser von diesen praktischen Problemen, die sich da ergeben, die man natürlich aber ganz anders lösen kann, dann muss man sich eben ein anderes Netz suchen, muss man sich eben andere Kontakte aufbauen, die einen unterstützen können. Hat es natürlich noch die andere Dimension, ne? Dass man sich dann schon auch fragt, warum haben die kein Interesse an den Enkeln? Haben die auch kein Interesse an mir? Hatten die eigentlich Interesse an mir, als ich ein Kind war? Was waren das eigentlich für Mütter und Väter? Wie habe ich die eigentlich erlebt in ihrer eigenen Elternrolle? Und ich glaube, da kommen noch mal ganz viele Verletzungen hoch, die man vielleicht auch einfach gut nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil es ja auch nicht nötig ist, als normal Erwachsener ohne Kinder sich wirklich mit dieser eigenen Kindheit noch mal so auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn man merkt, die Großeltern sagen, nö, danke, dann kommt es noch mal hoch und es tut einfach dann weh. Gleichwohl ist es natürlich nachvollziehbar, dass Leute, die einfach vielleicht ein sehr geführtes Arbeitsleben hatten oder auch selber eigene Kinder großgezogen haben, vielleicht, wie gesagt, auch wirklich noch Eltern pflegen oder andere Verwandte pflegen, sagen, nee, danke, also die Kraft habe ich jetzt nicht mehr. Ich wollte mit meinem Ruhestand auch noch andere Sachen machen.
Wir haben jetzt hier schon das Argument gehört, also jetzt erstmal die Enkel und dann kann ich immer noch in Ruhe sein, aber man kann es ja auch andersrum machen, wenn man jetzt dann gerade, wie haben Sie, Herr von Horn, wie erleben Sie das? Sie sind Opa aus Passion, sage ich mal, aber so in Ihrem Bekanntenkreis, ist das auch immer so ein ganz, ganz normal? Also wenn man Opa, Oma wird, dann will man das auch? Oder gibt es da auch Leute, die offen sagen, ach nee, also ehrlich gesagt?
Ja, ich überlege gerade, es gibt ja die Großeltern, die meinen, sie müssten noch auf den Kilimandscharo klettern oder.
Ja, sei ihnen ja überlassen, ne, wenn sie das
oder
können.
Oder die Kreuzfahrt machen. Aber eigentlich auch in unserem Bekanntenkreis ist es so, dass die Großeltern großen Anteil nehmen.
Ja. An dem Aufwachsen der Enkelkinder.
Ja, genau.
Wir haben jetzt am Telefon unter der 0800 2254 2254 Ralf Lehnert aus Kiel. Herr Lehnert, schönen guten Tag.
Ja, schönen Tag.
Wie?
Ja, ich bin kein Großvater.
Sie sind kein Großvater?
Nein, ich bin kein Großvater, auch bekennend.
Bekennend, weil Sie es nicht wollten oder weil einfach keine Großkinder da sind?
Weil ich es nicht wollte und ich bin Zeit meines Lebens freiberuflich im künstlerischen Bereich tätig gewesen. Und da ist man einfach zu viel unterwegs und da setzt man andere Schwerpunkte.
Okay.
Ich war nie der große Familienmensch. Aber gut, das spielt jetzt geil zu dem, was ich sagen wollte.
Ja.
Ich habe eigentlich so meine Erinnerung, ich bin hauptsächlich mit meinen Großmüttern aufgewachsen, ein völlig anderes Bild von Großeltern noch so in Erinnerung als das, was sich mir heute bietet. Großeltern waren eigentlich damals relativ weit von der Realität entfernt, vom Hier und Jetzt. Ja, man musste nach einer gewissen Zeit, musste man halt sehr selektieren, was man ihnen erzählte oder ja, womit man sie konfrontierte, weil man wusste, sie konnten es nicht nachvollziehen oder sie konnten es nicht verstehen oder wie auch immer. Irgendwas, es war eher so ein Tor für mich damals in eine Vergangenheit. Mhm. Und die eine Großmutter war Jahrgang 1896, da war sogar noch die Kaiserzeit präsent mit ihr. Und wenn ich das heute vergleiche, so in meinem Bekanntenkreis, es sind viele Großeltern mittlerweile auch schon und das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist für mich wie ein Quantensprung, der da passiert ist.
Weil die Großeltern viel mehr im Hier und Jetzt sind.
Ja, natürlich.
Sie mit ihren Enkeln WhatsAppen und...
ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch irgendwie soziologisch bedingt, wie auch immer. Jedenfalls, ich kenne keine Großeltern, die nicht souverän mit dem Computer umgehen können oder nicht noch Auto fahren und wer weiß, was alles möglich unternehmen. Sie sind einfach wesentlich vitaler.
Ja, da meldet sich jetzt hier gerade Herr von Horn.
Ja, ich wollte dazu sagen, dass man ja wegbricht, auch in der Weise, dass man nicht den Kontakt zu diesen elektronischen Möglichkeiten hat. Und die Kinder wachsen da mit einem Medium auf, was sich mir eigentlich nicht erschließt. Ich merke das daran, dass ich old-fashioned bin. Wenn Tochter nun oder Enkelkind nun unbedingt Fernsehen will und dann sage ich, nee, das ist ja verboten, das läuft hier nicht. Ja, dann gehe ich eben runter zu Mama und dann geht sie runter zu Mama, kommt wieder hoch und sagt, so, ich darf gucken, eine Sendung darf ich gucken. Und jetzt soll ich das Gerät anschalten, da liegen drei Fernbedienungen und welche bediene ich jetzt? Und dann drücke ich und es läuft nicht so schnell, wie es sein soll und die Geduld ist auch gar nicht beim Enkelkind da. Und dann sagt sie, so, jetzt gehe ich runter zu Mama, ja, die macht das.
Entschuldigung, ich habe das nur als Passport Toto genommen. Nur als eines von vier möglichen Beispielen. Ich weiß, ein alter Bekannter von mir, im wahrsten Sinne des Wortes, der hat ja zum Beispiel auf seine alten Tage mit ein paar Bekannten eine Band gegründet noch. Und die treten jetzt fleißig auf und spielen dann neben Bands, die jetzt irgendwie im Durchschnitt Mitte 20 sind. Und rocken auf der Bühne. Das wäre doch, sagen wir mal, in den 60er oder 70er oder auch noch in den 80er Jahren undenkbar gewesen, dass da eine Band mit
Großeltern
70-Jährigen
am Start ist.
Oder so etwas auf der Bühne steht und Musik macht und zum Teil unten eben ihre Enkel stehen und mitgrooven. Das sind ja alles, ich meine, hier hat sich doch wirklich etwas Fundamentales geändert. Und ich finde es eigentlich auch wunderbar, weil es wesentlich vitaler geworden ist. Die Großeltern sitzen eben nicht nur zu Hause herum.
Vitale Großeltern, unterschiedliche Rollen der Großeltern in den Generationen, Helena. Ja. Da haben Sie was Schönes, hier schöne Bilder gemalt. Danke dafür. Danke nach Kiel. Ich begrüße jetzt am Telefon Wilfried Franke aus Oetmannshausen. Schönen guten Tag. Hallo, ist er noch dran, der Herr Franke? Nee, der hat offenbar... Doch, huch, jetzt merkt er, ist im Radio. Herr Franke, sind Sie noch in der Sendung?
Ja, echt.
Sehr schön.
Ich bin verblüfft, dass ich...
Danke. Sie haben lange gewartet und jetzt sind Sie dran und ganz überrascht. Herr Franke, okay. Herzlich willkommen beim Thema Großeltern.
Ich wollte ein Loblied über meine alten Vorfahren eben halt singen.
Singen
und
Sie.
Und zwar eben halt ist meine Lebensgeschichte, ich bin jetzt über 60 und die ersten 5 Jahre hatte... meine Familie kein Platz für mich. Und da habe ich eben halt die ersten 5 Jahre bei meinen Großeltern verbracht. Mhm. Und ich habe noch so ein paar Szenenbilder vor mir, eben halt wie ich im alten Bauernhaus spiele. Meine Oma, da hatte ich nie so einen engen Kontakt. Aber dann kam sie ganz heimlich zu mir, wo ich auf der Treppe spiele. Und dann zieht sie eben halt 4 Matchbox-Autos aus ihrer
Kittelschürze wahrscheinlich, genau.
Genau. Und Wilfried, darfst du nichts sagen? Da hat sie für mich geklaut. Also alle Wetter. Ne? Und das, was mir am meisten eben halt immer noch von meinem Großvater, wo ich eine größere Nähe hatte, fand ich fantastisch. Er hat immer gesagt, Junge, obwohl die wirklich sehr arme Rentner waren, lass das Brot liegen, ess Wurst und Schinken.
Auch sehr ungewöhnlich, ne? Sonst kennt man oft den Spruch von Großeltern, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ja, eben halt nicht.
Sie sind verwöhnt worden.
Ja, im Grunde genommen ja halt. Wie gesagt, die ersten 5 Jahre habe ich eben halt nur bei Ihnen verbracht, weil meine Familie keinen Platz hatte.
Hat sich denn der Kontakt danach, als Sie dann wieder bei Ihrer Familie gelebt haben, hat sich das denn so eng weiterführen lassen?
Ja, ich habe meine fast sämtlichen Sommerferien bei ihm verbracht, weil er hatte immer sehr viel Viecher. Also, keine Ahnung, 150 Stallkarnickel und 130 oder über 130 Stück Federvieh, die habe ich dann innerhalb meiner 6 Wochen Sommerferien immer versorgt halt. Ne? Auch die eben halt nicht strenge, gerade von meinem Großvater, also da muss ich meine Großmutter eben halt fast ausblenden, weil die, da habe ich kaum so weit Erinnerungen. Aber
also wunderbar.
Wenn mein Opa mir böse war, das war die schlimmste Strafe, die ich bekommen konnte.
Erinnerungen unseres Hörers Wilfried Franke. Dankeschön, Herr Franke, für diese Erinnerungen aus der Kindheit mit den Großeltern, die quasi auch Elternersatz waren. Ich begrüße jetzt Annalena Hose am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo. Oh, da ist eine jüngere Hörerin am Apparat. Hallo. Annalena, worüber willst du sprechen?
Also, ich bin Enkelin von zwei Omas und zwei Opas. Und, ich wollte darüber reden. Mein eines Oma- und Opa-Teil sind gerade auf einer Kreuzfahrt. Und ich finde das nicht so gut, weil ich bin halt für die Umwelt und wir fahren auch gerade in einem Elektroauto nach Dänemark. Und denen ist das vielleicht nicht so wichtig, aber ich wollte sagen, an alle Großeltern da draußen, ihr solltet auf die Umwelt achten, weil ihr werdet später nicht mehr leben, aber ich werde auf dieser verpissten Welt leben.
Ja.
Und ich möchte, dass ich da leben kann.
Sag mal, diskutierst du das mit deinen Großeltern auch? Also, weil Großeltern sind ja noch so fit, dass du mit denen auch reden kannst. Was antworten die dir denn?
Ich habe mit denen schon mal diskutiert, aber die sagen immer, ja, aber wir sind alt und wir möchten noch mal was erleben, so. Jetzt so von modernen Kreuzfahrten, das konnten wir ja später nicht und früher nicht. Und aber sie diskutieren auch nicht so gerne. Also sie brechen das dann irgendwie immer ab. Mhm.
Du würdest schon ganz gerne mit ihnen diskutieren.
Ja.
Wie ist dein Verhältnis sonst so zu Oma und Opa?
Eigentlich ganz okay. Also wir verstehen uns gut. Wenn ich bei denen zu Besuch bin, dann sind die immer total freundlich zu mir. Aber ich mag das nicht, wenn ich irgendwas kaputt mache oder irgendwas falsch mache, dann machen die mich halt ganz doll an und das mag ich irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie nicht. Ja. Also dann sind irgendwie total betroffen.
Annalena, wir wünschen dir einen, ich glaube, wahrscheinlich schönen Herbstferienurlaub in Dänemark und haben festgestellt, dass so ein Elektroauto wirklich ziemlich leise ist. Man kann ganz gut telefonieren im Elektroauto. Und ganz interessant, was du erzählt hast über Diskussionen mit Großeltern. Also dann lass sie nicht rauskommen, diskutier mit ihnen.
Ja, an alle.
Also auch den Aufruf hätten wir jetzt noch. Dankeschön, Annalena, mach's gut. Das ist Diskutieren mit den Enkelkindern. Ich meine, ihre sind noch zu klein, Herr von Horn. Aber würden Sie sich auf Diskussionen Augenhöhe einlassen?
Würde ich gerne tun und ich hoffe und warte schon darauf, dass das demnächst mal passiert, dass man wirklich sich an der Sache mal abarbeiten kann. Aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Naja, also sie war jetzt eben 11 und 9 Jahre ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Also vielleicht kommen sie demnächst in den Genuss auf jeden Fall von Diskussionen mit den Enkeln. Das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur über die Rolle der Großeltern aus Enkel, aus Eltern, aus Großelternsicht. Zusammen mit Dietrich von Horn, Autor des Buches Oma, Opa, kann ich ein Eis? Wahrscheinlich eine ganz typische Frage, die sie immer wieder gestellt bekommen von ihren Enkeln. Und zusammen mit Miriam Walter, die das Buch geschrieben hat, Achtung Großeltern, Anleitung für Eltern. Wir haben eine E-Mail bekommen von Lisa Marie Heinrich. Ich bin Tante und hoffe auch dran zu kommen, da ich zwischen Eltern, Großeltern, Enkeln und Kinder stehe. Also sie hofft, dass sie vorgelesen wird. So meint sie das. Meine ältere Schwester hat unseren Eltern Enkelkinder geschenkt, was wir alle wundervoll finden. Allerdings geht sie oftmals grob mit ihnen um und schreit viel, was uns umstehende Erwachsene betrifft und belastet. Was können wir tun? Wie können wir das sensibel ansprechen, ohne dass sie das Gesicht verliert? Das wollen wir in erster Linie den Enkeln helfen. Frau Walter, das ist tatsächlich, wenn ein Konflikt oder wenn jemand in der Umwelt etwas, in der Umgebung etwas beobachtet, aber natürlich nicht überstülpen möchte, aber es anzusprechen ist doch nicht verkehrt, oder?
Nee, ich denke, man muss es auf jeden Fall ansprechen, wenn es was ist, wo man denkt, da leiden jetzt die Enkelkinder, gar keine Frage. Also da hat man ja immer letztlich einen Schutzauftrag, wenn man sowas bemerkt. Die Frage ist dann vermutlich eher, in welchem Ton, in welchem Setting, nicht in dem Augenblick, wo man es bemerkt, sondern eben in einer ruhigen Situation, wo man den richtigen Ton trifft und auch da halt wieder gnädig sein in dem Sinne, dass man denkt oder dass man erstmal davon ausgeht, dass wenn die Mutter viel schreit, dass sie wahrscheinlich auch einfach unheimlich unter Druck steht und unheimlich viel Stress hat in der Situation, in der sie gerade ist und dann wirklich zu gucken, wie kann man da Hilfe anbieten? Wie
vielleicht
kann
man auf entlasten? Andere Art entlasten können.
Genau,
ne?
Aber genau. Ansprechen würde ich es schon. Klar.
Ich begrüße am Telefon Ulrike Mempel aus Erfurt. Schönen guten Tag, Frau Mempel.
Guten Tag.
Ihre Gedanken zum Thema Großeltern?
Wir sind Großeltern von 4 Enkeln im Alter von 7, 2, 3 und 5 Jahren und wir empfinden das als ganz großes Glück. Aber unsere Enkel wohnen etwas weg. Also die eine Tochter wohnt mit Familie in Dresden, die andere mit Familie in Braunschweig. Und wir können im täglichen Leben keine Hilfe leisten. Wir sind weiter noch berufstätig. Aber so angekündigte Hilfe, mal ein Wochenende die Enkel zu nehmen, das geht dann, das kann man dann organisieren.
Also dieses über den Abstand Kontakt zu halten, ist manchmal ganz schön schwer, ne? Einen alltäglichen Kontakt, nicht so einen besonderen, aufgeblasenen Besuchskontakt, ne?
Naja, das ist schon mehr so ein Besuchskontakt. Mhm. Aber der ist sehr schön und wir versuchen das auch ein bisschen auszugleichen. Wir sind mit den beiden ältesten Kindern auch schon eine Woche alleine weggefahren und das ging ganz gut. Und ich finde, das geht einfacher, als wenn die Eltern dabei sind. Die Enkel ziehen nicht alle Register. Also alles, was sie bei ihren Eltern so versuchen oder wissen, damit komme ich durch. Das trauen sie sich einfach bei Großeltern nicht so. Aber was ich noch sagen wollte, es hat natürlich auch Vorteile, wenn die ein Stück weg wohnen. Also so den Alltag von der Familie kriegen wir ja nicht so mit. Und da gibt es auch nicht so viel Konflikte mit Einmischung. Was mir persönlich wahrscheinlich immer mal ein bisschen schwerfallen würde, weil die doch andere Schwerpunkte setzen als wir. Und dadurch, dass ich das nicht so mitkriege, kann ich mich auch nicht einmischen. Mhm. Und das ist in gewisser Weise auch ein Vorteil. Die können ihr Leben leben, wir unseres. Und wir haben aber einen guten Kontakt und die kommen auch gerne her.
Frau Mempel, ich wollte mich jetzt gerade bei Ihnen bedanken, aber Sie wollten noch eine Geschichte erzählen, wenn Sie das möchten.
Nee, wollte ich nicht.
Ach so, ich dachte, weil Sie gerade noch ansetzten. Dann danke ich auf jeden Fall für den Anruf hier zum Thema Großeltern in unserer Sendung über die Rollen finden. Und das war ja jetzt, glaube ich, auch gerade die Rollen finden, aber die Rollen dann eben auch wahren und auch eigentlich ganz gerne wahren, als Großeltern nicht unbedingt an jedem Konflikt teilhaben zu müssen. Ich begrüße Ursula Czadek. Schönen guten Tag, Frau Czadek. Sie rufen aus Leipzig an.
Genau, ich rufe aus Leipzig an. Ich selber bin keine Großmutter, aber ich hatte Großeltern. Ich bin 1970 geboren und meine Großeltern wären heute schon beide weit über 100 Jahre alt. Und ich als Kind fand es zum Beispiel ganz toll, einen Großvater aus einem anderen Jahrhundert zu haben. Was in meinem Alter ja auch schon nicht mehr so ganz selbstverständlich war. Und ich hatte natürlich auch 4 Großeltern. Meine Großeltern mütterlicherseits kenne ich nicht so gut, weil die in der Bundesrepublik gelebt haben und ich die allerhöchstens 2-mal im Jahr gesehen habe. Und meine Großmutter auch schon gestorben ist, da war ich erst 6 Jahre alt. Aber an meine Großeltern väterlicherseits kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern und fand das als Kind zum Beispiel immer sehr, sehr spannend, dass meine Großeltern, mein Großvater nie zur Schule gegangen ist und meine Großmutter nur 3 Winter.
Also die Geschichten von früher, ne? Mhm.
Ganz genau. Und ich habe als Kind zum Beispiel nie verstanden, warum meine Großeltern so stolz darauf waren, dass ihre Enkelkinder alle mindestens 10 Jahre zur Schule gingen. Ich habe das als Kind nicht verstanden, weil uns hat schließlich keiner gefragt, ob wir in die Schule gehen wollen. Ne?
Für Sie wäre es das Paradies gewesen, das ist genauso wie die Großeltern zu erleben. Ja, ja, ja.
Genau, das habe ich als Kind natürlich nicht verstanden. Und wenn wir, also meine Großeltern haben in der Uckermark gelebt und wenn wir sie besucht haben, war das dann immer so, dass wir ihnen auch aus der Zeitung vorgelesen haben, die sie auch abonniert hatten, obwohl sie sie eigentlich nicht hätten haben lesen können. Ne, wir haben ihnen dann immer vorgelesen und so, das fanden meine Großeltern auch immer sehr schön. Aber zum Beispiel, wenn wir da sonntags hingefahren sind, meine Großeltern waren Polen, dann haben wir im Radio immer den polnischen Sonntagsgottesdienst gehört. Das fanden wir als Kind, ich muss dazu sagen, wir sind auch katholisch gewesen, aber trotzdem, oder den polnischen Sonntagsgottesdienst fanden wir als Kinder natürlich nicht ganz so spannend und mussten uns dann natürlich trotzdem ordentlich benehmen.
Und das ist Ihnen schwer gefallen oder ist es Ihnen für die Großeltern?
Manchmal war das nicht ganz so einfach, weil manchmal mussten wir dann kichern über irgendwas oder so und das durften wir natürlich nicht. Ne? Also meine Großeltern waren da nicht so sehr böse, aber die waren schon streng, was das angeht. Ne? Also
Kindheitserinnerungen und, an Großeltern waren das ja. Hier oder sind das hier von Ursula Czadek. Frau Czadek, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße jetzt Rita Ringer aus Dresden. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Ringer.
Ich bin kratzt ein bisschen.
Sind erkältet, bei diesem Wetter kein Wunder. Ja, genau. Ihre Gedanken zum Thema Großeltern.
Ja, und zwar fällt mir auf, durch die Sendung zieht sich ein wunderbarer Faden des Segens der Großeltern. Mhm. Und ich bin in einem Bekanntenkreis, in einem großen Bekanntenkreis mit vielen Großeltern und der Erfahrungsaustausch, den wir dort führen, natürlich zu unseren Kindern und Enkelkindern, bringt eigentlich ein Resümee in der Vielzahl der Beteiligten, dass es zu einem Bruch kommt der Generation. Der Bruch setzt ein mit der Geburt der Kinder und der Elternschaft. Und die Eltern werden plötzlich durch die Geburt reif gesprochen und bekommen eine Priorität zugewiesen, ohne Wenn und Aber in der Gesellschaft. Ja, es zieht sich auch durch Ihre Sendung. Mir fällt auf, in zurückliegenden Jahrhunderten galt eigentlich der Senior und galten die Eltern als absolute Akzeptanz. Ich finde, das ist irgendwie verloren gegangen. Diese Überbewertung der Elternposition, wissen Sie, dadurch fehlen doch 30 Jahre Erfahrung und Reife. Die werden plötzlich weggewischt.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie, dass Ihre, also weil Sie sagen, im Bekanntenkreis erfahren Sie das vielleicht auch selber, ich weiß nicht, ob Sie Großmutter sind, dass Ihre Erfahrungen und nicht mehr gewertschätzt werden? Ich meine nur dadurch, dass die Eltern über die Kinder
bestimmt... komplett ausgeblendet. Mhm. Das zieht sich auch ein bisschen durch die Sendung durch. Die Eltern haben das absolute Spray, ja. Ohne Wenn und Aber. Und ich empfinde diesen Verlust so enorm, weil das sind ja 30 Jahre. Ja. Ich erinnere mich immer an das Beispiel von Beckenbauer. Der hat, als der 64 Jahre alt war und sein Trainer gestorben ist, hat er gesagt, mit dem Tod dieses Mannes ist mein Reifeprozess leider, hat er gesagt, zu Ende. Ich finde, das drückt das eigentlich ganz gut aus. Die Reife geht doch weiter. Aber in dem Moment, wo man den Eltern das absolute B zuspricht, ist da plötzlich Schluss. Ich finde das schade.
Ja, das haben wir jetzt verstanden. Also mehr das Wertschätzen, was die Großeltern reinbringen und die Elternrolle nicht überbewerten, sagt Rita Ringer aus Dresden. Danke, Frau Ringer, für den Anruf hier. Ich begrüße am Telefon Renate Wagner. Schönen guten Tag, Frau Wagner.
Ja, guten Tag.
Ihre Gedanken zum Thema Großeltern?
Ja, also einmal möchte ich als Enkelin sprechen und dann auch als Großmutter. Und zwar als Enkelin möchte ich sagen, dass meine Großeltern eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, weil die Ehe meiner Eltern geschieden wurde, als ich 4 war. Und da haben die schon sehr viel übernommen an Gabe von Liebe und Vorbildwirkung. Und also gerade meine Großmutter, die war Engel meiner Kindheit und meiner Jugend auch. Und da kann ich nur dankbar sein. Also ich kann mich da nicht ganz anschließen, dass früher die Großeltern nicht so die Vitalität hatten. Also ich sehe da die Liebesbeziehung, dass man angenommen wird, wie man ist.
Und konnten Sie denn das als Oma dann tatsächlich auch weitergeben?
Das habe ich erfahren. Ja, wie bitte?
Konnten Sie das als Oma dann auch weitergeben?
Ja, ich hoffe, dass ich das an meine Enkel weitergeben kann. Ich denke auch, dass man durchaus mal ein Kind ermahnen kann, wenn es eben seinen Bruder nicht so liebt, dass da die Eltern nichts dagegen haben, dass das keine Einmischung ist, dass man sich durchaus mit seiner ganzen Lebenserfahrung und seiner ganzen Liebe, die man für Kinder, also ich liebe Kinder, Kinder haben für mich einen Bonus, wie auch Jugendliche, immer schon gehabt und die ganze Lebendigkeit und die ganze Natürlichkeit, die so ein Kind geben kann, wie es einen spiegeln kann mit der Wahrheit seines Herzens, die es eben noch hat, diese Unverbildetheit. Und dass man sich da auch einbringen kann, dass man sich einerseits gebraucht fühlen kann als Oma und andererseits aber auch was nehmen kann als Oma, na? Weil eben Kinder schon was ganz Besonderes sind.
Dankeschön, ja. Frau Wagner, für diesen Gedanken hier. Geben und nehmen, das nochmal vielleicht jetzt kurz vor Schluss. Dankeschön an unsere Gäste, Dietrich von Horn, der Autor von Oma, Opa, kann ich ein Eis, wo viele Tipps von Opa zu Opa und Oma gegeben werden. Miriam Walter hat eher so die Sicht der Eltern im Blick. Achtung, Großeltern, Anleitung für Eltern hier. Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön für alle Anrufe hier in der Sendung um die Rolle der Eltern.